scheinbar, das war früher am Anfang bei Attac immer so, ich war hier schon mal mit dem gleichen Thema, da waren hier 5 Leute am gleichen Ort. Scheinbar gibt es doch eine gewisse Unruhe, was diese ganze Steuerfrage angeht. Das war bei der Gründung von Attac, ging es mir um Tobin-Steuer und so weiter, aber Steuerflucht und Steuerkonkurrenz, was sollen wir uns damit denn rumärgern? Das ist jetzt irgendwie neu oder stärker geworden. Und ich denke, klar, der Rotstift wird ja überall sichtbar und die Leute fragen sich, wo bleibt eigentlich das ganze Geld? Und warum trocknet sozusagen der Staat so massiv aus? Kurz zu mir, ich bin Wirtschaftswissenschaftler und habe mich im Studium mit Globalisierung beschäftigt und als dann Attac startete, habe ich da sozusagen mitgemacht und das war für mich dann politisch nochmal ein neuer Einstieg, weil ich eigentlich aus der Umweltbewegung komme. Ja, also und international, im 2002 haben wir beim Europäischen Sozialforum mit Kollegen aus verschiedenen Ländern das Tax Justice Network gegründet. Das ist das Netzwerk Steuergerechtigkeit, wo sich die ganzen Leute, die sich mit Steuerfragen befassen, vernetzen. Und vielleicht war das auch ein Grund für die Einladung, weil wir haben nämlich gerade einen internationalen Bericht rausgebracht, der in 7 Sprachen bisher erschienen ist. Das ist jetzt die deutsche Variante, die ist ganz neu, ist der Druckerei. Das ist praktisch so ein gemeinsames Bild darüber, warum wird es immer schwieriger, diejenigen, die eigentlich das Geld haben, also die großen Unternehmen und Vermögende, noch zur Kasse zu bitten und was kann man dagegen tun. Das so kurz als Hintergrund. Ich schalte jetzt hier mal um. So, das hat er doch wieder ausgemacht. So, worüber ich also heute reden will, ist, was liegt eigentlich hinter der zunehmenden Steuerschieflage? Was hat das mit Globalisierung zu tun und was kann man eigentlich dagegen tun? Und was sind die Alternativen dazu? Ganz kurz gesagt, Globalisierung, ein Riesenphänomen, will ich jetzt nicht alles durchgehen, will nur sagen, die ganze Steuerproblematik ist eigentlich ein Sonderfall oder eine Auswirkung der Globalisierung der internationalen Finanzmärkte und auch der transnationalen Unternehmen. Die Grenzen für Kapital wurden weltweit aufgemacht und das war eine Entscheidung, die zog sich über mehrere Jahrzehnte, seit dem Zweiten Weltkrieg sukzessive wurde immer weiter aufgemacht. Und das wird eben massiv genutzt von Kapitalbesitzern, Kapitalbesitzerinnen, ihr Geld außer Landes zu schaffen, dorthin, wo eben die Steuern am niedrigsten sind. Und insofern ist das eben die Konsequenz einer politischen Entscheidung. Globalisierung hat aber eigentlich 2 große Steuerfolgen. Und man könnte sozusagen sagen, es gibt auf der einen Seite durch Globalisierung die Chance, neue Steuern einzusammeln. Das sind die Vorschläge von Attac, wie die Tobin-Steuer auf internationale Finanztransaktionen oder Kerosin im Luftverkehr zu besteuern, die Nutzung der Fischerei auf den Meeren, die bisher kostenlos von den Unternehmen gemacht werden kann, dafür Steuern zu heben. Es gibt sehr viele Vorschläge. Bisher ist wenig davon Realität. Zu feiern ist, dass am 1.7. diesen Jahres Frankreich zusammen mit 13 weiteren Staaten eine internationale Flugticketabgabe einführen wird und die Erträge aus diesen Flugtickets, die auch höher sind in der Businessklasse als in der einfachen Klasse, gehen dann in Armutsbekämpfungsmaßnahmen, vor allem im Bereich von Krankheit. Das ist zwar ein winziger Betrag, der da erstmal nur zustande kommt, aber es ist insofern ein Symbol, dass das erste Mal gemeinsam Länder Steuern erheben und dieses Geld eben nicht in ihr eigene Kästchen tun, sondern für internationale Zwecke ausgeben. Und das ist im Prinzip dadurch ein großer Erfolg von dieser Arbeit, die Attac über 5 Jahre gemacht hat. Und jetzt muss man nachlegen, natürlich zu Steuern, die wirklich ernsthaft hohe Beträge einbringen. Aber worüber wir heute reden wollen, ist diese rechte Seite, nämlich dass die Internationalisierung auch dazu führt oder stark dazu führt, dass die nationalen Steuerquellen unter Druck geraten. Und dabei gibt es 4 große Probleme. Das eine ist der unfaire Steuerwettbewerb. Was ist der unfaire Steuerwettbewerb? Das bedeutet, dass Investoren aus dem Ausland andere Konditionen geboten werden als den eigenen Leuten. Und das machen Staaten ganz massiv. Die Staaten versuchen sich gegenseitig die Steuerbasis abzujagen mit Sonderangeboten für Investoren. Es gibt eine Studie für die Europäische Union, wo drin gezeigt wird, dass es über 260 solcher Regime gibt, wo praktisch Ausländern niedrigere Steuern angeboten werden als Inländern. Insbesondere natürlich für Kapitalinvestoren. Die bekanntesten Beispiele sind natürlich die Michael Schumachers und so, die in der Schweiz ihre Steuersätze selber verhandeln können, das, was die Leute vor Ort in dem Maße nicht können, aber das läuft eben auch massiv bei Unternehmen ab. Ein zweites großes Problem, was wahrscheinlich absolut noch sehr viel größer ist, ist der Effekt der steuerlichen Abwärtsspirale. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dadurch, dass jetzt alle Welt um Investoren konkurriert, gibt es einen Anreiz, diese globalen Investoren mit immer niedrigeren Steuern zu belegen. Dann gibt es zwei große Beispiele, wo man das besonders gut dran illustrieren kann. Das eine ist die Besteuerung der Gewinne von transnationalen Unternehmen. Und das zweite Beispiel ist der Spitzensteuersatz der Einkommensteuer. Und das hängt beides miteinander zusammen. Wieso, das werde ich gleich noch erklären. Bei den Körperschaftssteuern, also den Gewinnen auf die großen Unternehmen, kann man mal pauschal sagen, in Deutschland wird das gezahlt von Aktiengesellschaften, GmbHs und Genossenschaften, aber im Wesentlichen trifft das natürlich die großen Aktiengesellschaften. Da sieht man hier in dieser Grafik die Entwicklung des Körperschaftssteuersatzes in den EU-Ländern und in der OECD, also OECD, die 31 größten westlichen Wirtschaftsmächte. Und da sieht man, dass da eine rapide Abwärtsbewegung im Gange ist. 1997 war der Durchschnittssteuersatz auf Gewinne von Körperschaften noch 38%, 2004 nur noch 31%. Wir sind inzwischen bei etwa 30% angekommen. Das entwickelt sich in einer Rapidität. Dazu muss man wissen, 85 noch war der Satz bei 44%. Das heißt, wir haben eine Senkung von 44% auf den Gewinne auf heute um 30%. In nur 20 Jahren. Das Gleiche spiegelt sich auch in der ganzen OECD wieder und zeigt eben, wie sehr transnationale Unternehmen in der Lage sind, die einzelnen Staaten herunter zu verhandeln in der Höhe der Steuersätze. Hier haben wir nochmal die Daten für verschiedene Weltregionen. Und was da interessant ist, weil das erstmalig so ermittelt wurde, dass man sehen kann, dass das Gleiche auch in den Entwicklungsländern stattfindet. Wenn Sie dort vergleichen, die kleine Box unten rechts, mit den Durchschnittssteuersätzen für Körperschaften in der EU, Asien, Lateinamerika, mit den Werten noch zwei Jahre vorher dort oben, dann sehen Sie, dass auch in Lateinamerika und in Asien jeweils es ein ganzes Stück runtergegangen ist. Das heißt, auch die Entwicklungsländer jagen sich gegenseitig Steuern ab. In der EU ist hier nochmal die Entwicklung aufgezeigt für drei verschiedene Gruppen. Und das ist sehr interessant, weil das einiges erklärt. Die obere Kurve zeigt die alten EU-Staaten, also die EU-15. Also es ist von hinten wahrscheinlich schwer zu erkennen, aber ganz unten die Linie sind 20 Prozentpunkte, oben ganz oben sind 40 und dazwischen geht es in 5%-Schritten. Und das geht zwischen 95 und 2006, die Körperschaftssteuerwerte. Und da sieht man eben, dass die alten EU-Mitgliedsländer, das ist die oberste Kurve, dass da ein deutliches Nachgeben stattgefunden hat von 9 Prozentpunkten. Und die untere Kurve, das sind die 10 neuen Mitgliedsländer. Und das ist jetzt interessant, Stichwort Osterweiterung. Im Osten Europas findet dieser Wettbewerb in nochmal größerer Geschwindigkeit statt. Vorhin fiel das Wort Kirchhoff. In Osteuropa grassiert so eine Art Grippe, nämlich die Flat-Tax-Grippe. Also das ist im Grunde das, was Kirchhoff hier uns in Deutschland auch bescheren wollte. Nämlich man zahlt immer den gleichen Steuersatz, die Konzerne zahlen den gleichen Steuersatz wie die Privateinkommensbezieher. Zwar egal, wie viel man zahlt, immer den gleichen Steuersatz. Das nennt man dann Flat Tax auf Neudeutsch oder Englisch. Und das geht eben massiv herunter. Und das ist auch natürlich sehr interessant, weil, was ist das? Das ist insofern erschreckend, weil in Osteuropa die Ungleichheiten enorm zugenommen haben nach der Öffnung. Es gab eine kleine Gruppe, die hat von den Privatisierungen massiv profitiert. Viele Leute sind arbeitslos geworden. Die leben am absoluten Existenzminimum. Und das Steuersystem ist immer weniger in der Lage, zwischen diesen beiden Gruppen umzuverteilen. Und das hat natürlich damit zu tun, wenn der Steuersatz sinkt, dann klappt das eben umso weniger. Gut, jetzt gibt es ein klassisches Argument, was immer gebracht wird. Die Attackis, die reden immer von den Unternehmen. Letztlich ist das total egal, weil nämlich die Unternehmen tragen in den meisten Staaten sowieso nur ganz wenig zum Steueraufkommen bei. Die Steuern werden sowieso von den Leuten aus Lohnsteuer und Umsatzsteuer gezahlt. Das war auch schon vor der Globalisierung im Wesentlichen so. Der Punkt ist nur, dass trotzdem diese Körperschaftssteuerentwicklung extrem beunruhigend ist, weil nämlich Folgendes passiert. die Körperschaften konkurrieren mit Personengesellschaften. Und das bedeutet, wenn sie den Körperschaftssteuersatz zurücknehmen, dann stehen sie gleichzeitig unter Druck, auch den Spitzensteuersatz der Einkommensteuer zu senken. Warum? Weil nämlich, wenn Bosch ist eine Personengesellschaft, die wird besteuert nach der Einkommensteuer. Dagegen der Konkurrent wird besteuert als Körperschaft. Und das heißt, Bosch beschwert sich ganz mächtig, wenn sein Steuersatz nicht genauso gesenkt wird wie der des Konkurrenten. Das zweite Argument, was noch wichtig ist, ist, es grassiert zunehmend das Ding in den Ländern, wo man das gemacht hat, wo man praktisch die Körperschaften stärker die Steuersätze runtergenommen hat als bei den allgemeinen Einkommenssteuerzahlern, dass dann Familien anfangen, Familien-GmbHs zu gründen. Also nehmen wir mal an, die Spellerberg GmbH, ja, die verwaltet jetzt das zahlreiche Vermögen von Lüttger, ja, und dann legt er eben die Gelder nicht mehr als Privatperson an, sondern eben über seine GmbH, und schon profitiert man von niedrigeren Steuersätzen und vermeidet, die hohe Einkommensteuer zu zahlen. Das heißt, man kann Einkommensteuer und Körperschaftssteuer nicht voneinander ergänzen, voneinander trennen. Körperschaftssteuern sind so eine Art Stütze für das progressive Einkommensteuersystem. Und warum ist das jetzt so schlimm? Weil die Grundidee bei der Einkommensteuer ist natürlich, jemand, der hohe Einkommen hat, soll einen höheren Anteil zahlen als jemand, der niedrige Einkommen hat, der sollte möglichst gar nichts zahlen. Das ist die Grundlogik der Einkommensteuer, dass eben nicht nur jeder in Prozent gleich viel bezahlt, sondern dass jemand, der arm ist, dem fällt es viel schwerer, sagen wir mal 30% an den Staat zu geben, als jemand, der reich ist. Der gibt locker 30% an den Staat von seinem Einkommen. Das freut ihn vielleicht nicht, aber er kann es zumindest locker machen. So, das heißt, wenn die Progression gesenkt wird, also der Unterschied zwischen dem, was unten und oben gezahlt wird, dann wird das ganze System ungerechter. Und genau das kommt durch diese Konkurrenz um die Körperschaftssteuer, wo der Hauptdruck dahinter liegt, kommt automatisch auch ein Druck, die Spitzensteuersätze der Einkommensteuer zurückzunehmen. So, und jetzt ist das Blöde, das wollte ich eigentlich mal umgekehrt haben. Wo sind denn meine schönen Steuersätze? Sind sie weg? Da habe ich sie, so. Und genau das ist dummerweise auch passiert, wenn Sie jetzt hier vergleichen, in einigen der Kernländer, wo diese Daten auch leicht erhältlich waren jetzt für mich, die vergleichen Sie die Entwicklung der Spitzensteuersätze der Einkommensteuer. Da sieht man, dass 1985 die noch bei 65% im Durchschnitt dieser Staaten lagen. Heute sind wir noch bei 49. Also die Spitzensteuersätze der Einkommensteuer sind genauso in einem rapiden Verfall wie die Körperschaftssteuersätze, und das hängt logisch miteinander zusammen. Und das ist natürlich ein großes Ärgernis. Was daran auch sichtbar wird, ist, dass es nicht stimmt, dass hohe Spitzensteuersätze der Einkommensteuer leistungsschädlich sind. Zum Beispiel Japan, das war auch schon dort ein gesenkter Wert. Die hatten nach dem Krieg einen Spitzensteuersatz von 90%. Die haben den gesamten Wiederaufbau aus den Trümmern bis zu dem Reichtum, den sie erreicht haben, mit Spitzensteuersätzen von 70% und mehr geschafft. Ja. Genauso in Deutschland, der Aufbau ist gelaufen mit noch höheren Spitzensteuersätzen als dort. Damals waren es 56. Das heißt, es ist nicht wahr, dass eine Volkswirtschaft, die hohe Spitzensteuersätze hat, per se leistungsfeindlich ist, sondern es kommt natürlich ein Stück weit aufs Maß an, aber dieser Abwärtstrend, der ist getrieben durch einen internationalen Prozess und gleichzeitig natürlich die Durchsetzung einer Ideologie dazu, nämlich der neoliberalen Philosophie, dass möglichst der Staat sich aus allem rauszuhalten und der Markt alles alleine regeln soll. Okay. So, und dabei ist mir eins wichtig. Diese Idee progressiver Einkommensbesteuerung, die ist eigentlich Teil von menschenrechtlichen Grundideen. Wir hatten es vorhin schon mal mit Frankreich, ich habe es auch mit Frankreich. Das ist jetzt die allgemeine Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789. Manchmal sollte man sich solche Texte nochmal angucken. Das fängt an mit, die Menschen sind und bleiben von Geburt frei und gleich an Rechten. Soziale Unterschiede dürfen nur im gemeinen Nutzen begründet sein. Hat nicht den Eindruck, dass die Leute das heute in der Politik verstanden hätten. Aber in diesem Kontext, der Artikel 13, vielleicht ist diese Zahl in dieser Hinsicht dann schon Omen, nicht? Für den Unterhalt der öffentlichen Gewalt und für die Kosten der Verwaltung ist eine allgemeine Abgabe unumgänglich. Sie muss gleichmäßig auf alle Bürger heute würde man sagen, und Bürgerinnen, das hatten die damals noch nicht so drauf, unter Berücksichtigung ihrer Zahlungsfähigkeit verteilt werden. Aha. So. Und genau dieses Prinzip wird zunehmend untergraben. Daran sollte man Leute mal häufiger erinnern. Aus Zeitgründen werde ich jetzt hier nicht lange erläutern, wie die Konzerne das eigentlich machen, dass sie von diesen niedrigen Steuersätzen profitieren. Aber das Grundprinzip ist relativ einfach. Normalerweise ist es so, wenn Sie Einkommen haben als Konzern in einem Hochsteuerland und einem Niedrigsteuerland. Also nehmen wir an, Sie haben ein Unternehmen, das sitzt in Wuppertal und hat eine Tochtergesellschaft in Estland. Ja? Dann haben Sie folgendes Problem, dass nach normalem Steuerrecht ist es so, die Gewinne, die in Estland angefallen sind, die werden in Estland besteuert und die Unternehmen, die in Wuppertal verdient worden sind, die werden in Wuppertal versteuert. Und jetzt ist die Frage, wie macht das Unternehmen das möglichst auszunutzen? So, und das Grundprinzip ist ganz einfach. Sie haben ja zwischen den beiden Unternehmen diverse Verbindungen. Zum Beispiel liefert die estnische Tochter irgendetwas hierher, meinetwegen irgendeine Maschinenkomponente. Und jetzt ist die Frage, welchen Wert hat diese Maschinenkomponente und was wird natürlich die Firma machen? Welchen Wert wird sie dieser Maschinenkomponente geben? Wer hat aufgepasst? Den höchsten. Möglichst hoch, weil nämlich je teurer diese Maschinenkomponente ist, desto mehr Geld wird davon an die Tochter nach Estland gezahlt. Dadurch sinkt der buchhalterische Gewinn in Wuppertal und steigt in Estland. Was ist die Folge? Nachher niedrigere Gewerbesteuer in Wuppertal, niedrigere Körperschaftssteuerzahlungen für Deutschland und in Estland überhaupt keine Körperschaftszahlungen, weil da gibt es nämlich keine Körperschaftssteuer, solange sie diesen Gewinn nicht außer Landes führen. Das heißt, die Firma hat enorm viel gespart. Das wäre jetzt relativ langweilig, wenn das einfach nur so ein Nebenproblem wäre. Ist aber leider so, dass 30-50% des Welthandels besteht aus diesen konzerninternen Vorgängen. Also eine Konzerntochter liefert was an eine andere und dadurch gibt es ein enormes Potenzial an kreativer Buchhaltung, wie wir dazu sagen. Also das heißt, man kann eben versuchen, diese Preise so zu gestalten, wie es passt. Und das geht besonders gut mit Dingen, die keinen richtigen Wert haben, wo man überhaupt nicht sagen kann, wie viel das eigentlich wert ist. Klassisch. Patente. Ja, Konzerne haben Patentverwaltungsgesellschaften in irgendwelchen Niedrigsteuerländern und jeder, der dieses Patent nutzt, ein Markenrecht, ein Patent, muss dann an diese Firma eine Gebühr zahlen und wie hoch diese Gebühr ist, ist relativ willkürlich. So, da haben Sie also jede Menge Möglichkeiten, wie Unternehmen Druck machen. Und was passiert dadurch, nicht? Wenn Unternehmen jetzt ihre Gewinne in Niedrigsteuerländer verlegen, was wird dann das Hochsteuerland machen? Es guckt erstmal dumm aus der Wäsche und wird sich als nächstes überlegen, ob es nicht seine Steuersätze ein bisschen senkt, um zu verhindern, dass zu viel von den Gewinnen, der Anreiz zu groß ist, die Gewinne in die Niedrigsteuerländer zu schieben. Und genau das ist die Diskussion, die wir derzeit haben, dass man eben sagt, deutsche Steuersätze sind hoch. Wir müssen die deutschen Steuersätze für Unternehmen senken. Das werden wir jetzt bekommen mit der Unternehmenssteuerreform. Gut. So, dann. Nummer 3 meiner 4 Steuerprobleme sind die Sonderwirtschaftszonen. Das ist eine besonders widerliche Ausgeburt der Globalisierung. Insgesamt 3000 Sonderwirtschaftszonen gibt es in Schwellen- und Entwicklungsländern. Was ist das? Das ist eine Zone, muss man sich vorstellen, mehr oder weniger mit Zaun drum, in der besonderes Recht gilt. Also das heißt, die Entwicklungsländer haben in der Regel, wenn auch auf niedrigem Niveau, auch soziale Rechte abgesichert. Sie haben steuerliche Rechte, besonders in den Schwellenländern, werden die zum Teil sogar ab und zu befolgt. Und bei den Steuern ist es so, und genauso auch bei den Sozialrechten, dass die in den Sonderwirtschaftszonen abgemildert gelten. Das heißt, häufig bei Steuern gibt es überhaupt keine Steuern auf Gewinne. Und das sind die Orte, wo transnationale Unternehmen investieren. Also wenn man in den Medien diese Erfolgsmeldungen hört, wer wie viele Investitionen von Konzernen jetzt bekommen hat, das findet in der Regel in diesen Sonderwirtschaftszonen statt. Und dort zahlen die Unternehmen in der Regel keine Steuern auf Gewinne. Und die sozialen Absicherungen, die in den Ländern ohnehin schwach sind, werden auch zurückgenommen. Und das führt dann zu unerträglichen Arbeitsbedingungen und so weiter, aber eben auch zu Steuerverlusten. Vierter Bereich ist das, was so bekannt ist, die Steueroasen, also die klassischen Oasen. Das ganze Internet ist voll davon, wenn man da durch die Gegend surft und mal Tax Haven in Google eingibt oder so, dann wird man überschwemmt mit Angeboten, wer alles für einen Firmen eröffnen will im Internet oder wenn Sie im Flugzeug sitzen, in diesen Airline Magazines und auch alles voll Anzeigen, sie jetzt möglichst ihre Firma da eröffnen sollen, um ihr Geld außer Landes zu bringen. Definiert ist das so ganz grob, dass man sagt, es gibt Niedrigsteuern auf Kapitaleinkommen in Steueroasen und ein strenges Bankgeheimnis, was verhindert, dass die Steuerbehörden des Heimatlandes rauskriegen, dass man das nutzt. Weil eigentlich ist das illegal. Anders als bei den Firmen, diese Tricks, die ich da eben gezeigt habe, dafür ist bisher praktisch noch niemand in den Knast gegangen, weil das ist alles so halblegal. Also nicht so richtig illegal, nicht so richtig legal. Aber das da zu nutzen als Privatperson ist richtig illegal. Wenn Sie Ihr Geld im Ausland verwalten, da Einkünfte haben, müssen Sie in die Steuererklärung eintragen. Das machen die Leute in der Regel nicht, weil sie wissen, dass es das Bankgeheimnis in diesen Ländern gibt und der Staat das in der Regel nicht rausfindet. So, und so hat sich dann über das ganze, über den ganzen Globus so eine Kette von Steueroasen ausgebreitet, die praktisch als Angebot haben, die Vermögenswerte von reichen Personen in der Regel zu verwalten. Überall da, wo Geld sitzt, also zwischen bei Nordamerika, in der Karibik, in Europa die klassischen, nicht? Also die Kanalinseln, Schweiz, Luxemburg, Monaco und so weiter. Und dann gibt es auch noch für den arabischen und den asiatischen Raum die geeignete Steueroasen. Ja, mal so ein Beispiel, das, was ich immer wieder gerne bringe. Also die britischen Jungferninseln ist so eine Karibikinsel, sehr romantisch. Sprache Englisch, Rechtssystem lehnt sich durch britisches Verwaltungsgebiet an das britische Rechtssystem an. Das macht es also für Investoren einfach. Da leben 19.000 Menschen und 7 Milliarden US-Dollar Bankeinlagen. Das sind also Leute, die sich die praktisch bei Banken einfach ein Konto eröffnet haben, das da reingelegt haben. Und in Investmentfonds liegen nochmal 40 Milliarden US-Dollar. Das sind schon irre Summen im Verhältnis zu den 19.000 Menschen. Aber die eigentliche Spezialität dieser Steueroasen liegt in den 300.000 Firmen. Das sind 15 pro Kopf. Und da würde Clement oder Steinbrück, die würden sich richtig freuen über so viele Firmen. Ne? Aber naja, 15 pro Kopf, soweit ist es noch nicht mit der Selbstständigkeit bei uns, dass jeder 15 Firmen verwalten muss. Aber man hat ja in manchen Schulen mittlerweile den Eindruck, als wenn Schülerfirma das höchste Ziel überhaupt ist. 300.000 Firmen, davon sind 1.400 normal besteuert und, hopps, das weiß ich nicht vor. Und 300.000 sind sonderbesteuert, also faktisch steuerfrei. Und diese Firmen, die dienen dann halt zu allen möglichen dunklen Machenschaften. Also zum einen geht es um Steuern, zum anderen geht es aber auch um die Verwaltung von Erträgen aus der kriminellen Ökonomie, also Drogen und Waffen und Frauenhandel und alle Widerlichkeiten, die man so finden kann. Staatseinnahmen, 127 Millionen US-Dollar, was für ein Entwicklungsland ganz schön viel ist. Und das kommt eben daher, dass die Hälfte davon Gebühren von der Finanzindustrie sind. Jetzt fragt man sich natürlich, das ist ja eine Steueroase, warum fällt dann so viel Geld an? Man muss nur vergleichen, dass für 300.000 Firmen und 47 Milliarden US-Dollar 63 Millionen Euro US-Dollar sind Peanuts. Und das heißt, die Steuer auf die Erträge, die da eigentlich anfallen, sind ein Witz. Und die werden natürlich auch nicht dort erwirtschaftet, die Erträge, sondern die Oase dient nur als Ort, wo man seine internationalen Aktivitäten verwalten kann. Die Gewinne erwirtschaftet werden eigentlich woanders und sie werden dort dann halt mit Niedrigsummen besteuert. Das läuft in der Regel so, wenn Sie da eine Firma haben, dann zahlen Sie pro Jahr vielleicht 100 Dollar dafür, dass Sie die Firma da angemeldet haben. Ja? Und was Sie dann damit machen, ist denen dann wurscht. Und wenn man aber viele Firmen hat, summiert sich das eben auch auf. Ja, und die Währung ist US-Dollar, ist auch klar, weil das ist Währungsstabilität für so eine Steueroase sehr wichtig und keine Kapitalverkehrsbeschränkung. Ist auch klar, weil die Investoren wollen ihr Geld natürlich jederzeit da wieder rausnehmen können. Abgesehen davon, dass es sowieso nicht da investiert ist. So, jetzt ist das Problem, das noch auf eins hinzuweisen ist bei diesen Steueroasen. Das ist nämlich in den Medien ständig falsch, wenn die darüber reden. Dass nämlich die Standarddefinition von der OECD, die den ersten internationalen Bericht zu dem Thema geschrieben hat, ist etwa, Steueroasen sind Staaten oder Territorien, die von Ausländerinnen und Ausländern in relevantem Umfang zur Vermeidung oder Hinterziehung von Steuern genutzt werden. So. Und das Dumme mit dieser Definition ist, dass irgendwie, wenn man es ernst meint, eigentlich alle internationalen Finanzzentren dazu genutzt werden. Und zwar zu großen Teilen sogar in viel größerem Umfang. Also in Frankfurt zum Beispiel, was nicht als Steueroase international gilt, liegt deutlich mehr an ausländischem Sparkapital als in den britischen Jungferninseln. Und in der Regel wird das Geld auch im Ausland nicht versteuert, was Leute hier anlegen, weil auch hier gibt es ein Bankgeheimnis. Auch hier wird das Ausland nicht unterstützt, die Steuern einzutreiben. Und in gewisser Weise sind alle globalen Finanzzentren in dieser Hinsicht Steueroasen. Und das heißt, das ganze globale Finanzsystem neigt dazu, Steuerschlupflöcher zu ermöglichen, einfach deshalb, weil eben genau wie in der Steueroase, wenn Sie Ihr Geld im Ausland haben, können Sie dort Einkünfte erzielen. Die werden in der Regel nicht von dem Land versteuert, nicht in dem Land versteuert, wo Sie Ihr Geld angelegen haben. Meinetwegen, wenn Sie in Amerika Geld anlegen, dann können Sie das in Kapitalanlageform machen, das steuerfrei ist. Und die Amerikaner melden auch nicht an die deutschen Steuerbehörden, dass sie da jetzt Erträge haben. Insofern dient dann New York oder genauso als Steueroase für Deutsche, wie Frankfurt eine potenzielle Steueroase für die Amerikaner ist. Und so ist das ganze Steueroasenproblem eigentlich nicht nur diese Inseln, die sind nur die Spitze des Eisbergs, sondern die Unlogik liegt in dem ganzen System, dass man sagt, das Kapital ist global mobil, aber die Nationalstaaten kümmern sich jeweils nur um ihren Quark, ja, und haben eigentlich keinen Zugriff auf dem, was im Ausland liegt. So, das sind eigentlich so die vier großen Bereiche. Und jetzt nochmal ein paar Zahlen dazu, um ein bisschen einzuschätzen, was das so heißt. Es gibt 2,4 Millionen Steueroasenfirmen, leider gibt es keine neuere Zahl. Im Ausland werden an Privatvermögen etwa 11,5 Billionen US-Dollar verwaltet. Das ist eine Schätzung, die beruht auf Daten von mehreren großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die darüber Statistiken führen. Es gibt keine staatlichen Statistiken. Und das ergibt etwa einen Steuerverlust von 255 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Nur mal so als Schätzung, das sind etwa 5-mal die globale Entwicklungshilfe. So als Größenordnung. Wie bitte?
Werden da 11,5 Millionen
US-Dollar darunter, sind da auch Sachvermögen? Nein, das sind Geldvermögen. Also aber inklusive Aktien und dergleichen, ja. Ja, aber eben nicht im Sinne von Immobilienvermögen und so etwas. Ja. So, 255 Milliarden US-Dollar. So, und Verlust. Und das sind jeweils konservative Schätzungen. Für Deutschland ist die Datenlage auch sehr schlecht. Es gibt eine Zahl vom Bundesfinanzministerium, die schätzen, dass in 3 Steueroasen insgesamt 550 Milliarden Euro liegen, und zwar in Luxemburg, Liechtenstein und der Schweiz. Das sind die 3 wichtigsten Steueroasen für deutsche Steuerflüchtlinge. Da muss man wissen, das entspricht so etwa 13% des gesamten Geldvermögens, diese 550 Milliarden Euro. Und wenn man konservativ rechnet, ist das mindestens ein Steuerverlust von 14 Milliarden Euro pro Jahr. Also es ist schon eine erkleckliche Summe. Und man muss, dabei ist jetzt natürlich, zweierlei sind jetzt in diesen Zahlen nicht sichtbar. Das eine ist die Steuerverluste durch die Unternehmenssteuersenkung und und auch die Nutzung von internationalen Transferpreisen, wie wir das vorhin gesehen haben, weil man das nicht beziffern kann. Es gibt keine Methode, mit der man das seriös schätzen könnte. Und zum Zweiten ist da nicht drin, dass die Staaten ja auch jede Menge in ihrer Steuerpolitik verändert haben und die Verluste, die dadurch entstanden sind, die sind vermutlich sehr viel höher als diese Werte. Also Sie haben ja diese Kurve da nach unten gesehen. Die Effekte dieser Veränderung sind noch viel größer als das. Nur kann man das auch nicht seriös schätzen, weil das ja so eine Berechnung wäre, was wäre, wenn. Und sowas ist eigentlich unwissenschaftlich. Also das kann man nicht machen. Das ist die Zahl, die ich Ihnen fast noch enthalten. Oxfam, also die britische Entwicklungsorganisation, schätzt, dass mindestens 50 Milliarden Euro pro Jahr Entwicklungsländern, US-Dollar, den Entwicklungsländern verloren gehen. Und das entspricht auch etwa der Entwicklungshilfe, die alle westlichen Industrieländer zahlen. Das heißt, würde dieses Steuerfluchtsystem aufgehoben, hätten die Entwicklungsländer eigene Mittel in ähnlicher Höhe, wie sie heute unter meist üblen Bedingungen an Entwicklungshilfe bekommen. Ja, jetzt ist die Frage, wen nützt das eigentlich? Da haben wir zunächst vermögende Privatpersonen, ist klar. Vermögende deshalb, weil jemand, der kein Geld hat, kann auch keine Steuerflucht mit in dieser Weise betreiben. Deshalb ist das was Vermögenden nützt. Wem ist es noch? Transnationale Unternehmen, ist auch klar. Nur wer Töchter im Ausland hat, nur wer im Ausland aktiv ist, kann diese Schlupflöcher nutzen. Erst in zweiter Linie, wenn dann die nationale Steuerpolitik allen Unternehmen Steuerrabatte gewährt, was ja auch geschieht, erst dann nützt es auch anderen Unternehmen. Drittens, Steueroasenländer, ist auch klar, weil selbst wenn alle Länder irgendwie auch Oasencharakter haben, Nettogewinner sind nur die, die klein sind und die einfach so viel an Vorteilen durch das ausländische Kapital haben, dass sie die Rabatte, die sie im Inland geben, locker wegstecken können. Also die klassischen Steueroasen sind große Profiteure, auch die Schweiz ist bekannt, zielt relevante Teile seiner Wirtschaftsleistung aus diesem Geschäft, mit seinen Nachbarn im Wesentlichen. Dagegen die meisten anderen Staaten sind eben Nettoverlierer. Fünftens, das ist der Bereich der Leute, die das alles organisieren. Weil natürlich die ganzen Tochterfirmen im Ausland, das regelt sich ja nicht von alleine. Das müssen ja Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und so weiter, Anwälte organisieren. Und die eignen sich dadurch sozusagen einen Teil der Steuerersparnis, die die Unternehmen oder die Privatpersonen sonst dem Staat gegeben hätten, gehen in die Taschen dieser Steuerfluchtindustrie. Und das sehen Sie auch im Internet, wenn Sie auf die entsprechenden Angebote klicken, wie gesagt, mal Tax Haven eintippen, die Leute, die das da alles machen, die verdienen gut Geld. Und das sind eben auch Profiteure. Das fängt sozusagen mit unserem Bankensektor an und hört dann eben in den Oasenländern auf. Und zu guter Letzt, und das ist mir eigentlich das Unangenehmste an der ganzen Geschichte, das sind wirtschaftsliberale politische Positionen. Warum ist das so von übel? Wenn nämlich es so ist, dass die Reichen sagen können, wenn ihr uns hoch besteuert, dann gehen wir eben weg und der Staat reagiert auch entsprechend und senkt die Steuerbelastung, dann führt das zu einem insgesamt ungerechteren Steuersystem. Und was sagen denn die Bürger? Die Bürger sagen zunehmend, was interessiert mich eigentlich der Staat noch? Ja, wenn der Staat sowieso durch und durch ungerecht finanziert ist, warum soll ich dann dem Staat irgendwelche Aufgaben übertragen? Mache ich doch meinen Kram lieber alleine. Das heißt, diese internationale Steuerkonkurrenz und Steuerflucht ist ein enorm effektiver Hebel auf Seiten von all denen, die sowieso schon immer gegen den öffentlichen Sektor waren. Das ist das große Problem. Und dahinter liegt eben diese Machtungleichheit zwischen denen, die sagen können, wenn ihr uns trefft, dann gehen wir eben weg. Also die, das nennt man Exit-Option, also die sagen können, ich gehe weg. Und denen, die das nicht können, weil sie nämlich irgendwie A, entweder keine Lust haben wegzugehen, B, vielleicht irgendwelche Bindungen haben, soll ja so altmodische Dinge geben, ja, und dann gibt es ein Machtungleichgewicht zwischen denjenigen, die international weggehen können und denen, die es nicht können. Und die, die weggehen können, die werden tendenziell mächtiger, im Gegensatz zu denen, die das nicht können. Und so ist das eben auch genauso dann in verschiedenen politischen Bereichen auch hier übertragen auf die Steuer. Diejenigen Leute, die weggehen können, haben leichter die Möglichkeit zu verhandeln in der öffentlichen Diskussion, dass sie doch etwas weniger tragen wollen. Und solche Positionen wären früher sowohl in Deutschland als auch in anderen Ländern politisch, die hätten überhaupt keine Mehrheitschance gehabt. Nur dadurch, dass die Drohung wegzugehen jetzt real ist, ist es so, dass die überhaupt eine Chance haben gegen die große Mehrheit der Bevölkerung, die von Steuerrabatten für Millionäre und große Unternehmen relativ wenig hält, das durchzusetzen. Und das ist eine sehr besorgniserregende Entwicklung. Ja, was sagen die anderen eigentlich? Das soll man ja eigentlich auch immer mal sagen. Der Punkt ist, es gibt zwei große Rechtfertigungen, die mal vorgebracht werden für dieses ganze System. Das erste Argument ist, der Steuerwettbewerb begrenzt die Staatsausgaben. Dahinter liegt folgendes Bild. Der Staat, also alle zusammen, eignen sich immer mehr über die Parteien und Administration des öffentlichen Vermögens an. Und immer die Steuern steigen immer weiter. Und nur durch den segensreichen internationalen Steuerwettbewerb wird dieser Entwicklung eine Grenze gesetzt. Ja, das ist so etwa das Argument. Und in der Tat war es so, dass seit dem Zweiten Weltkrieg der Anteil der Staatsquote immer weiter gestiegen ist am Bruttoinlandsprodukt. Und da wird gesagt, so da zeigt sich das ja, dass im Grunde man ein Korrektiv braucht. Und tatsächlich in den letzten Jahren ist das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg in der Mehrzahl der westlichen Industrieländer der Anteil des öffentlichen Sektors gesunken. So, aber was bedeutet dieses Argument eigentlich? Es bedeutet doch eigentlich nur, ein zutiefstes Misstrauen gegen Demokratie. Ja? Weil, wenn Leute niedrige Steuern wollen, dann können sie ja FDP wählen. Und wenn Leute hohe Steuern wollen, gut, da äußere ich mich jetzt nicht zu, können wir was anderes wählen. Jedenfalls hat man verschiedene Optionen und die Leute können da halt wählen. Ja? Tendenziell war das die große Frage immer zwischen links und rechts in der öffentlichen Debatte. Wie groß soll der Staat sein? Ja? Und da hatten die Leute ja Wahlmöglichkeiten. Und wenn das Ergebnis dessen war, dass die Steuern gestiegen sind, boom, sie hätten genauso auch dann alle FDP wählen können, wenn sie das für das größte Problem in der Gesellschaft gehalten hätten. Das heißt, die Demokratie braucht keinen internationalen Steuerwettbewerb, um festzulegen, wie groß der öffentliche Sektor sein soll. Das können die Bürger schon selber, nämlich durch ihre Wahlentscheidung und durch öffentliches Eingreifen in Bürgerinitiativen und weiß der Dips was. Der zweite Punkt ist, dass gesagt wird, nur durch den internationalen Steuerwettbewerb, da das eben nicht mehr so leicht ist, sich Steuereinnahmen zu beschaffen, setzt sich durch, dass die Staatsausgaben auch sinnvoll eingesetzt werden. Weil nämlich, wenn der Staat nicht mehr so leicht an neue Steuern kommt, dann muss er die bestehenden effektiver ausgeben. Das ist etwa das Argument. Das Grundproblem ist aber daran folgendes. Was sich innerhalb der neoliberalen Globalisierung zeigt, ist eigentlich etwas anderes. Nämlich, dass man sieht, dass tendenziell der Staat Geld für die Dinge ausgibt, die im internationalen Wettbewerb sinnvoll sind und Geld an den Stellen einspart, die im internationalen Wettbewerb nichts helfen. Also das heißt, das ganze Sozialsystem ist eigentlich unproduktiv, ökonomisch und nutzlos. Oder an den Universitäten wird eben in den Sozialwissenschaften gespart, weil die sind ja unproduktiv, während mehr Geld geht dann in BWL und anderen Ingenieurswissenschaften und so weiter. Nichts gegen Ingenieurswissenschaften und gut, bei BWL bin ich nicht so sicher, aber gut, der Punkt ist, da findet einfach eine Umverteilung statt im Zuge der globalen Wettbewerb, die praktisch eher in die Richtung geht, den Staat zu einer Art Wirtschaftsförderungsinstitution umzugestalten und nicht so sehr in dem Sinne effektives Regieren, hieß ja effektiv im Interesse aller Bürgerinnen, also was wollen die eigentlich? Das ist aber leider nicht das, was sich dadurch durchsetzt. Gut, wer leidet unter dem Ganzen? Im Wesentlichen drei Gruppen. Zum einen die Steuer- und Sozialsysteme in den Industrieländern. Ich habe eben schon gesagt, warum vor allem die Sozialsysteme und nicht andere Ausgabentöpfe. Es ist, glaube ich, deutlich geworden, warum das so ist. Die Entwicklungsländer leiden als Ganzes auch. Ist völlig klar. Und zwar, da ist der Unterschied nur so, ist einige der Steueroasen sind auch Entwicklungsländer. Das ist natürlich sind Ausnahmen, aber die großen Entwicklungsländer verlieren als Ganzes ebenso Geld, weil eben deren Reiche auch, und zwar vermehrt sogar, ihr Geld außer Landes bringen, weil sie den eigenen Banken auch nicht trauen und so weiter. Und deren Reichtum steht dann für die Entwicklung nicht mehr zur Verfügung, weder die Steuern noch das Kapital als sich. Und sicherlich, wenn man jetzt fordert, die Steueroasen trocken zu legen, muss man sich überlegen, wie hilft man den Ländern, dann diese Konversion zu machen. Aber die große Mehrzahl der Entwicklungsländer hätte auf jeden Fall Vorteile. Und die dritte Gruppe, die leidet, ist auch, das sind die kleinen und mittleren Unternehmen, die nämlich diese Methoden nicht nutzen können, aber mit den transnationalen Unternehmen konkurrieren müssen, die im Grunde den höheren Steuersätzen unterliegen. Und das ist wieder in Entwicklungsländern höchst schädlich, weil da nämlich dann sich eine Wirtschaft durchsetzt, die dominiert ist von globalen Konzernen, statt dass eben eigene Unternehmen sich aufbauen können. Es gibt noch andere Phänomene, die dazu beitragen. Aber im Wesentlichen ist immer das Gleiche. Kleine und mittleren Unternehmen können bestimmte Vorteile aus der Globalisierung nicht nutzen und gehen deshalb im Wettbewerb unter. Und diese Tendenz, dass die großen Unternehmen alles übernehmen, existiert ja ohnehin in einer kapitalistischen Ökonomie. Aber das Steuerphänomen beschleunigt das Ganze noch so. Das überspringe ich jetzt aus Zeitgründen. Was muss also passieren? Und da gilt im Grunde die Grundaussage von Attac, dass wir halt sagen, diese Politik, die Politik insgesamt, darf nicht einfach sich dem Diktat der Märkte unterwerfen. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach sagen, Globalisierung ist eben so, es gibt so eine Art elftes Gebot, du sollst wettbewerbsfähig sein und wer das nicht macht, der wird eben untergehen. Und die muss also die Gürtel dann noch enger schnallen. Das ist ja das, was in den Medien ständig gesagt wird. Globalisierung ist eine Tatsache, so wie sie heute abläuft, da kann man nichts dran ändern und entweder man passt sich eben an oder man verliert. Ja, das ist etwa die Leier und wir sagen, nein, es gibt auch noch eine Alternative die Alternative sieht etwa so aus, dass man sagt, diese Form von Globalisierung wurde politisch herbeigeführt, Und das bedeutet, man kann sie auch wieder einhegen. Das heißt, die Grenzen für die Märkte sind ja durch politische Entscheidungen aufgemacht worden. Die Zölle sind politisch abgebaut worden, die Grenzen für Finanztransaktionen sind abgebaut worden. Und die EU und auch andere Institutionen machen eine Liberalisierungsmaßnahme nach der anderen. Das ist immer noch nicht vorbei. Ja. Unsere Proteste gegen die Bolkestein-Richtlinie waren nur das letzte Beispiel. Das ist gerade beschlossen worden, wenn auch in einer viel milderen Form als vorher. Das war ein großer Erfolg unterm Strich für die Bewegung. Aber ich will nur sagen, immer noch geht das weiter, dass Globalisierung politisch betrieben und auch diese Form von Globalisierung, also im Sinne von Marktöffnung, betrieben wird. Sie kann also politisch auch eingehegt werden, wenn es den Willen dazu gäbe. Das Problem ist bloß, dass der nur begrenzt ist. Was man stattdessen braucht, ist, dass wenn die Märkte sich internationalisieren, dann müssen auch die politischen Regeln internationalisiert werden. Es kann nicht funktionieren, soziale, steuerliche Regeln nationalstaatlich zu machen und die Märkte international aufzumachen. Wenn man das macht, führt das dazu, was wir jetzt genau erleben, dass die sozialen, ökologischen und steuerpolitischen Regeln unter Druck kommen und sich eben in diesem Prozess anpassen. Die Alternative ist im Grunde nur zu sagen, man muss Regulierung internationalisieren. Es gäbe theoretisch natürlich noch eine andere Alternative. Es ist zu sagen, man lässt das alles mit der Globalisierung, macht wieder die Grenzen hoch und versucht praktisch wieder zurück zu eher nationalstaatlichen Strukturen zu kommen. Ich persönlich halte davon relativ wenig, weil ich glaube, dass dieser Form von Globalisierung auch eine ganz wichtige positive Kraft in der Welt ist, dass Menschen heute einen internationaleren Horizont haben, nicht mehr in nationalstaatlichen Grenzen denken. Das ist für mich was sehr Positives. Da unterscheidet sich auch ATTAC als Ganzes von den rechtsextremen Gruppen, die im Grunde sagen, Deutschland wieder den Deutschen, Frankreich den Franzosen und so weiter, und das deren Antwort auf diese Krisen ist. Aus unserer Sicht muss es vielmehr darum gehen, dass die Bürgerinnen und Bürger sich diesem Prozess aneignen und sagen, was sie eigentlich wollen und das auch durchsetzen. Und das kann eben nur gelingen, wie auch in der Vergangenheit auch, durch breite Bürgerinnen und Bürgerbewegungen, die das durchsetzen müssen. So wie es die Frauenbewegung, die Gewerkschaftsbewegung und teilweise auch die Umweltbewegung in jahrzehntelangen Auseinandersetzungen auch geschafft hat, ganz relevante Fortschritte zu erzielen. Nicht, dass alles gut in den Bereichen wäre, aber immerhin. Was bedeutet das jetzt für Steuern? Und da gibt es im Grunde, was sind also die Alternativen? Wofür sollten wir streiten? Und da muss man sagen, dass die Anpassung auf diesen internationalen Steuerwahnsinn eigentlich dreierlei sind. Das erste kennen wir alle ständig, das ist einfach die nationalen Anpassungsmaßnahmen. Das ist das, was die herrschende Politik im Moment macht. Die sagen, wir können eh nichts machen, was wir einfach machen ist, wir versuchen unser Steuersystem so anzupassen, dass die Verluste möglichst gering sind. Dazu gehört, dass die Idee einer dualen Einkommensteuer, das bedeutet, Kapitaleinkünfte systematisch niedriger zu besteuern als Arbeitseinkünfte. Das ist auch das, was jetzt die Stiftung Marktwirtschaft in abgemilderterer Form vorschlägt. Das ist das, was zurzeit im Bundesfinanzministerium unter dem Stichwort Unternehmenssteuerreform geplant wird, wobei die sich untereinander noch nicht ganz grün sind. Flat Tax ist die andere Möglichkeit, das ist doch etwas radikaler. Das ist eben die Kirchhoff-Variante, da sagt man dann halt, na gut, wir besteuern gleich alles niedrig, auch die Arbeitseinkünfte, und machen niedrige Steuern auf alles und haben dann eben gar keine Steuerprogression am oberen Ende mehr. Sonderwirtschaftszonen, spezielle Vergünstigungen für bestimmte Kapitalarten, wenn man sich die anderen Sachen noch nicht leisten kann oder will. Das sind so die üblichen Maßnahmen, die natürlich alle gleichermaßen gemein haben, dass sie das Steuersystem ungerechter machen. Die zweite Ebene von möglichen Reaktionen sind nationale Gegenmaßnahmen. Und da gibt es eine ganze Zahl interessanter Geschichten, die auch in Deutschland viel zu wenig bekannt sind. Ich will das mal mit dem ersten anfangen, weil das gerade durch die Medien auch ging. Weiß nicht, wer es gelesen hat. Im letzten Jahr erbrachten die Steuerprüfungen 11,5 Milliarden Euro an Staatseinnahmen. Dazu muss man wissen, dass es etwa sind 50% der gesamten Körperschaftssteuer. Das heißt, die Steuerprüfungen in den Großunternehmen haben überhaupt dazu geführt, dass überhaupt relevant Steuern bezahlt wurden. Wären die Steuerprüfungen nicht da gewesen, hätten die nur die Hälfte bezahlt. Das heißt, die Hälfte des gesamten Aufkommens an Gewinnsteuern von Großunternehmen kam aus Steuerprüfungen. Das zeigt etwas über die Bereitschaft, fair und so weiter. Ich will das nicht weiter ausführen. Der zweite Punkt ist in Irland. haben die Steuerbehörden das geschafft, dass deren Banken die praktisch allen Kunden, von denen sie wussten, dass die Bankverbindungen oder Kontakte in Niedrigsteuerländer haben, Briefe geschickt haben und gesagt haben, Leute, es wird hier echt heiß, wir haben hier bald die Steuerprüfung im Haus, ihr müsst eure Steuern nachmelden. Und das haben etwa 90% der Leute gemacht. Das weiß man deshalb, weil die ganzen Steueroasen plötzlich leergefegt von ihren waren. Und die Leute haben richtig Panik gekriegt, weil die Steuerbehörden den Banken Folgendes gesagt haben. Entweder ihr macht das, und zwar ernsthaft, oder wir kommen zu euch ins Haus, stellen alles auf den Kopf bei allen Banken, die nicht mitmachen, prüfen alle Transaktionen nach und jeder, der alles, was wir finden, das wird für euch wirklich imagemäßig schlecht. Und das haben die Iren durchgezogen. Der Typ, der das leitet, ist auch bei uns im Netzwerk international und hat großen Spaß daran. Das hindert die Iren natürlich nicht. Das hindert die Iren natürlich nicht, selber für Ausländer eine Steueroase zu sein. Ja? Also so ist es nicht. Ja? Dafür ist der aber nicht verantwortlich. Der zweite Punkt, die Briten haben gerade auch mit den Banken, haben sie gerade am Wickel, eine Großbank haben sie jetzt schon, die haben sie gezwungen, alle Leute zu übermitteln. Die haben sich nicht damit Briefen aufgehalten, sondern die haben den Banken, jetzt systematisch kommt das, allen, die irgendwie Spuren in, vor allem die britischen Kanalinseln haben, das ist so das klassische Modell für die Briten, das ist so wie für uns die Schweiz, die mussten die ganzen Daten überliefern und die kriegen jetzt richtig Stress. Sehr lustig finde ich auch, und damit höre ich dann auch, das vierte, mit den Kreditkarten in Australien, die australischen Steuerbehörden haben sich von allen Kreditkarteninstituten die Transaktionsdaten geben lassen und jeder, der eine Kreditkarte aus einer Steueroase benutzt hat, der hat richtig Stress gekriegt. Das hat denen jetzt schon mehrere hundert richtig große Fische ins Netz gebracht. Einfach deshalb, weil wie läuft das? Normalerweise jemand, der ein Bankkonto in einer Steueroase hat, will auch ab und zu was abheben. Und das machen die Leute mit Kreditkarten. Und das hinterlässt Spuren. Und so, Nummer eins noch, weil das hier so schön liegt. Es wäre so schön, wenn das hier in Deutschland so richtig so durchgezogen würde. In den USA gibt es im Moment große Anstrengungen, dass Firmen, die Niederlassungen auf Steueroasen haben, grundsätzlich keine Staatsaufträge mehr bekommen. Das ist eigentlich konsequent und logisch, nicht? Haben wir nicht. So, also das heißt, da gibt es jede Menge zu tun, was man nationalstaatlich noch machen kann. Aber man darf natürlich nicht so tun, als wenn man damit das Problem lösen könnte, nicht? Letztlich ist das so, man kann viele von den Fischen erwischen, aber wenn die sich dann schlau genug anstellen, dann gibt es eben nationalstaatlich keine Spuren mehr. Und deshalb kann die Lösung nur in einer internationalen Kooperation im Steuerwesen liegen. Und da will ich jetzt nur, ich will das nicht in allen Details machen, aus Zeitgründen, aber im Grunde gibt es vier große Bereiche, in denen was passieren muss. Das eine ist, die Unternehmen sprechen ständig von guter Unternehmensführung, sozialen Standards. Es gibt, wenn Sie mal auf Internetseiten von Großunternehmen waren, da findet man jetzt immer diese Nachhaltigkeitsberichte. In der Bundesbahn wird man auch ständig damit belästigt. Die hängen immer da an den Plätzen, wo sie halt erzählen, was sie alles Gutes, Soziales, Ökologisches und sonst was machen. Und eine zentrale Forderung müsste sein, dass die erstmal damit anfangen sollten, offenzulegen, wie viel Steuern sie wo eigentlich zahlen. Das ist nämlich ein gut gehütetes Betriebsgeheimnis. In den internationalen Bilanzen der Unternehmen taucht immer nur auf, wie viel weltweit gezahlt wird. Man erfährt nie, wie viel wurde in Wuppertal gezahlt, wie viel wurde in Deutschland gezahlt, wie viel in Frankreich und so weiter. Es wird nirgendwo aufgeschlüsselt. Wir haben allen DAX-Unternehmen einen Brief geschickt und sie gebeten, uns die Daten zu übermitteln. Und wir haben niemanden die Daten bekommen. Von einigen haben wir blöde Briefe als Antworten bekommen, aber Daten haben wir von niemandem bekommen. Und das ist weltweit so. Also es gibt keine Transparenz, wer zahlt was wo. Das ist ein Riesenproblem auch in Entwicklungsländern, weil nämlich dadurch das Geld leicht in den Taschen von korrupten Leuten verschwinden kann. Aber es ist eben auch ein Problem, weil man keinen Druck machen kann. Wenn man nicht weiß, wo wie viel gezahlt wird, kann man auch keinen Druck machen, dass mehr gezahlt werden sollte. Das wäre ein wichtiges Instrument. Und diese hübschen Zitate erscheinen jetzt. So, das wäre ein wichtiges Instrument in unserer Hand. Das zweite ist, bei den Vermögen in Privatpersonen ist die Lösung eigentlich ganz einfach. Es ist jetzt schon so, dass man eben Steuern auf alle privaten Vermögenseinkünfte zahlen muss, die man im Ausland hat. Juristisch ist eigentlich alles in Ordnung. Das Problem ist bloß, dass es nicht umgesetzt werden kann. Und das zentrale Ziel müsste deshalb sein, dafür zu sorgen, dass die Steuerbehörden Informationen bekommen, wenn Bürgerinnen und Bürger des eigenen Staates im Ausland Erträge haben. Das nennt man automatischer Informationsaustausch. Und das ist auch kein Hirngespinst, sondern das gibt es schon in etlichen Teilen der Welt. Also es gibt sehr viele Nationalstaaten, die das machen, unter anderem die USA, aber auch etliche europäische Staaten. Und international läuft das jetzt auch zwischen den meisten europäischen Staaten. Also jetzt ist es so, wenn Sie ein Konto in Frankreich eröffnen und dort Zinsen bekommen, dann schickt die Bank automatisch eine Nachricht an die deutschen Steuerbehörden. Und umgekehrt, die deutschen Banken müssen das machen für die anderen europäischen Länder. Wenn die Leute da keine Zinsen haben, dann ist mir das ziemlich wurscht, ob es eine Kontrollmitteilung gibt oder nicht. Das Entscheidende ist, dass eben leider nur Zinsen bisher erfasst werden. Und was ist passiert? Die ganzen Banken haben alle ihre Kunden angerufen und gesagt, hier, ihr kriegt da ein Problem, da kommt jetzt diese Richtlinie. Wollen wir das nicht ein bisschen umdeichseln, zum Beispiel in eine Firma legen, dann ist es sofort nicht erfasst, sobald man es in ein eigenes Unternehmen legt. Oder man hat es einfach in einen Fonds gelegt, wo dann die Gewinne als Gewinnsteigerungen ausgewiesen werden und nicht als Zinsen. Und dann hat man das sofort umgangen. Es gibt jetzt die ersten Zahlen, also etwa von den Schweizer geschätzten deutschen Vermögen werden durch diese tolle Richtlinie, wo über 12 Jahre lang in der EU verhandelt wurde, etwa 1,8% der Vermögen erfasst. Ja. Also die Zinsen aus etwa 1,8% des Vermögens werden erfasst, dann entsprechend 98,2% werden nicht erfasst. Schade. Aber immerhin, das Prinzip ist jetzt Teil des Rechtssystems und damit kann man es auch ausweiten. Es ist nicht mehr ein Hirngespinst. Man kann es schaffen, durch Druck, dass Staaten sich zu diesen Regeln verpflichten. Und das ist eben die gemeinsame Forderung unseres illustren Netzwerkes. Das bedeutet natürlich die Schwächung des steuerlichen Bankgeheimnisses. Und das ist sowieso so eine germanische Erfindung. In der Form gibt es das eigentlich nur in der Schweiz, in Österreich, Luxemburg und Deutschland plus in anderen Steueroasen. In den meisten Ländern ist die Idee eines steuerlichen Bankgeheimnisses total fremd. Ja, das ist insofern, aber in Deutschland gibt es ja viele Leute, die eher das Beichtgeheimnis als das Bankgeheimnis lockern würden. Und das ist ganz klar ein Privileg in den Händen derjenigen, die das überhaupt nutzen wollen. Ja? Und da muss man, also steuerliche Bankgeheimnisse zu lockern, ist eine sehr sinnvolle Forderung. Bei den transnationalen Unternehmen gibt es im Grunde zwei Modelle. Die werde ich nur kurz erläutern, weil sonst kann ich meine Zeitvorgabe hier nicht einhalten. Und die zwei Modelle, wie man das lösen kann, sind im Grunde so. Man sagt entweder, die Länder haben ein Nachversteuerungsrecht. Das heißt, wenn ein Unternehmen, eine Tochterfirma in einem Niedrigsteuergebiet hat, wir hatten das vorhin in Wuppertal, Estland, dann würde Folgendes passieren, dann würde Deutschland einfach sagen, na gut, der Steuersatz in Estland ist null, wir gucken mal nach, wie viel hättest du für den Betrag in Deutschland bezahlt, das musst du nachzahlen. Und zwar da, wo die Mutter sitzt. Das wird in den USA im Wesentlichen auch so gemacht. Das ist ein bisschen komplizierter, aber im Grundsatz ist das genau das, wie die USA verfährt. Wenn also meinetwegen eine US-Tochter 10% Steuern auf ihren Steuern im Ausland zahlt, in den USA aber 35% zahlen müsste, dann muss es 25% nachzahlen.
Ja? Das gibt es hier auch.
Ja, aber das ist nicht, das ist sehr unüblich. Es gilt nur in ganz bestimmten Fällen. Das ist eben im Außensteuerrecht. Ja, richtig. Aber das ist nicht üblich. Also das normale Standardverfahren ist eben nicht so. Das Standardverfahren ist die Freistellung der Auslandsgewinne. Nur in ganz speziellen Fällen, also wenn es wirklich zu extrem niedrigen Besteuerungen kommt, greift das. Und das ist eben leider der Ausnahmefall in Deutschland. In den USA ist das im Grunde das Grundprinzip. Allerdings nur, wenn die Gewinne, jetzt für den Experten nicht, also wenn die Gewinne wieder in die USA verlagert werden. Solange die Gewinne im Ausland gelassen werden, greift auch diese Nachversteuerung nicht. Deshalb funktioniert das in den USA auch nicht vernünftig. Okay, das ist die eine Lösung. Also die nationale Nachversteuerung. Die zweite Lösung geht eigentlich noch weiter. Das nennt sich Unitary Taxation. Da gibt es bisher keine deutsche Übersetzung für. Die Idee dafür ist relativ simpel, dass man sagt, statt den Konzernen zu überlassen, auszurechnen, wie viel Gewinne sie im Inland und im Ausland anfallen lassen, berechne ich mit einer Formel, wie viel Gewinne in welches Land gehören. Das heißt, ich nehme zum Beispiel Parameter, also Größen wie Wertschöpfung, Umsatz oder Beschäftigte und dann rechne ich über eine globale Formel aus. Der globale Gewinn war so und so viel Milliarden und daraus ergibt sich dann eine Aufteilung. Deutschland kriegt so viel, USA so viel, Burkina Faso so viel. Und dann haben die Länder das Recht, diesen Teil zu besteuern, nach den Steuersätzen, die sie in den Ländern jeweils selber haben. Das sind zwei Modelle, mit denen könnte man dieses Problem in den Griff bekommen. Es gibt in der EU auch sehr starke Diskussionen in genau diese Richtung. Aber, na, da wollte ich noch nicht hin. So. In Europa gibt es eigentlich auch noch weitergehende Vorschläge, und das wäre im Grundsatz auch richtig, nämlich zu sagen, in einer Region, wo die politische Kooperation so weitgehend fortgeschritten ist, sollte man eigentlich Folgendes machen, dass man zum einen die Steuerbasen, also wer darf wie viel besteuern, gemeinsam regelt, als auch Mindeststeuersätze festlegt. Weil das Problem ist, wenn ich nur festlege, wer wie viel besteuern darf, dann geht der Wettbewerb darum, wie hoch dann der Steuersatz ist in den Ländern. Der ist dann, geht dann immer noch weiter. Und in einem Bereich wie Europa wäre das weiter so intensiv, dass damit zu rechnen ist, dass es notwendig ist, auch den Bereich zu regeln. Und der Vorschlag ist deshalb zu sagen, okay, in Europa sind die Länder sehr verschieden reich. Es wäre nicht fair, wenn es überall den gleichen Steuersatz gibt. Man kann nicht erwarten, dass Länder einem Unternehmen, sagen wir mal, in einem armen osteuropäischen Land, Rumänien, den gleichen Steuersatz abverlangen wie in Deutschland, weil die Infrastruktur ist ja viel schlechter, die sie dort bekommen. Das heißt, es muss Unterschiede geben, aber es müsste Mindestgrößen geben, sowohl für reiche als auch für arme Länder. Und ähnliche Vorschläge, das nennt man Korridorlösungen, hat ATTAC auch veröffentlicht für soziale Rechte und auch für die Idee im Bereich von Mindestlöhnen. So, das wäre eigentlich zentraler Punkt, den man dort machen müsste, also die gemeinsame die Regelungen festzulegen, europäisch, wie wird berechnet, wer was besteuern darf, und Mindeststeuersätze. Und die Grundprämisse ist allerdings, solange das nicht passiert, weil das braucht Einstimmigkeit in der EU, solange das nicht geschieht, darf man nicht immer weiter liberalisieren. Also, und das ist eigentlich auch das Grundprinzip, was wir bei ATTAC verfolgen, dass wir sagen, wir weisen weitere wirtschaftliche Liberalisierung mindestens so lange zurück, wie wir nicht endlich soziale und steuerliche Regeln haben, weil ansonsten das die Lebensverhältnisse immer schlechter macht. So, ich will es hiermit eigentlich erstmal belassen und nur noch kurz sagen, was wir versuchen, wo ATTAC eben in verschiedenen Ländern beteiligt ist, aber zusammen mit anderen Organisationen, um diese Forderungen auch durchzusetzen. Und das Grundprinzip ist das Grundproblem und Grundprinzip ist eigentlich das, wir haben überall auf der Welt getrennte Öffentlichkeiten, und es gab auch in der Zivilgesellschaft sehr verschiedene Forderungen im Steuerbereich, obwohl alle ähnlich darunter litten. Und wir haben halt die Steuerexpertinnen, Experten, die kritischen, von denen sind jetzt ziemlich viele in diesem Netzwerk organisiert, und wir stimmen halt unsere politischen Aussagen inzwischen international miteinander ab, sodass in den verschiedenen Ländern die gleichen Forderungen vertreten werden, um eben gemeinsam mit einer ähnlichen Zielrichtung Druck zu machen in den verschiedenen Staaten. Und das läuft inzwischen ganz gut. Wir sind in 20 Ländern, sowohl in einigen Entwicklungsländern als auch in den USA, in Europa. Wir haben ein Büro in London und in Washington, wo wir praktisch von wo aus auch der politische Druck organisiert wird. Und zunehmend haben wir eben nicht nur die Arbeit in der Zivilgesellschaft, sondern wir sind auch im direkten Kontakt mit den Institutionen, also in der UNO, in der Europäischen Union, selbst bei der Weltbank und beim IWF führen die inzwischen Gespräche mit uns, was nicht immer denkt, der sinnvollste Zeiteinsatz ist, aber zumindest, was bei der UNO läuft, ist sehr, sehr interessant. Und ich kann nur sagen, es ist da eine richtige Dynamik in diesem Thema, und das ist eben gewachsen aus den Aktivitäten von ATTAC weiter auf dem Europäischen Sozialforum und den Weltsozialforen, wo die Leute, die sich zu diesen Themen interessieren, zusammengefunden haben. Und für mich ist das eigentlich ein Beispiel der positiven Seite der Globalisierung, dass eben sich auch die Kritikerinnen und Kritiker organisieren können und hoffentlich so wie andere Bewegungen in der Vergangenheit irgendwann dann auch so große Probleme lösen können. Und ich hoffe, dass Ihr Interesse dazu beiträgt, dass wir einen Schritt weiterkommen. Vielen Dank.